Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Staffel von Diagnose Zukunft, dem eHealthTech-Podcast über die Zukunft des Gesundheitswesens. Wie wird unser Gesundheitssystem digital transformiert? Wie lässt es sich sinnvoll weiterentwickeln? Diesen und weiteren Fragen gehen unsere Gastgeber nach, Doc Esse und Tobias Leipold. Zusammen mit hochkarätigen Gästen sprechen die beiden über Herausforderungen und Zukunftsprozesse in diesem spannenden Themenfeld.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Zukunft. Unser heutiger Gast ist Jannik Jaskolski.
Jannik ist Co-Founder und CEO von Semalytics. Und was das ist und wie Daten und KI-Analysen im Bereich der Digitalisierung helfen können, das wird er uns heute erzählen.
Gerade Startups und innovative Ideen und Lösungsansätze sind ja bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens so richtig wichtig. Wo geht die Reise hin?
Also, es wird ein schönes Gespräch werden und Jannik, wir beginnen immer gleich. Stell dich doch bitte unseren Zuhörern mit eigenen Worten einmal kurz vor.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist Jannik Jaskolski, ich bin 34, gebürtiger Caster. Ich bin allerdings vor jetzt 15, 16 Jahren schon nach Bielefeld gezogen und habe hier Informatik studiert und dann in 2015 mit Studienfreunden zusammen und mit Kollegen eben Semalytics ausgegründet. Und ich habe lange halt in Bielefeld kognitive Informatik studiert und wir haben gemerkt, dass wir eine ganze Menge Möglichkeiten gefunden haben, wie wir KI-Lösungen mit Healthcare Innovation verbinden können. Da kommen wir natürlich gleich noch im Detail zu, aber vielleicht erstmal so viel vorweg.
Du bist ja Co-Founder und CEO von Semalytics und gleichzeitig ist es ja wiederum ein Startup von dir, ein Spin-off der Forschungsgruppe Semantic Computing am SciTech-Institut der Universität Bielefeld. Das sind Namen, die kriege ich kaum gesprochen als Niederrheiner. Deswegen erklär uns doch mal, welche Idee steckt denn dahinter und welche Ziele verfolgt ihr?
Genau, also SciTech erstmal, das ist tatsächlich einfach ein sehr langer Name, aber das steht für Cognitive Interaction Technology Center of Excellence. Und der Gedanke dahinter ist ganz einfach, interdisziplinäre Forschung soll gefördert werden. Das ist eine ganz spannende Initiative, weil da im Grunde unter einem Dach 29, also zum Zeitpunkt, als wir ausgegründet hatten, das hat sich mittlerweile bestimmt wieder geändert, 29 Forschungsgruppen mit ebenso vielen verschiedenen Disziplinen beheimatet gefunden haben, von Mathematik bis Computer Vision, Psychologie und eben bis hin zu, wie sich unsere Forschungsgruppe dann nennt, eben Semantic Computing, also semantische Technologien. Und darunter versteckt sich ein Ansatz, einer Maschine, also einem Computer, beizubringen, was Worte eigentlich bedeuten. Denn es ist für Menschen immer schon unglaublich einfach gewesen, Dinge niederzuschreiben. Das ist einfach die effizienteste Weise, wie wir Informationen festhalten können. Allerdings, sobald man das getan hat, wird es auf einmal fundamental schwer, Informationen aus niedergeschriebenen Worten wieder zu erfassen. Das ist für uns Menschen schon schwierig. Das ist für Computer, die nicht wissen, was ein Baum ist und warum ein Baum auf eine bestimmte Weise beschrieben wird oder was der für Qualitäten hat. Es ist für Computer noch schwieriger. Und semantische Technologien und auch Natural Language Processing verbinden eine ganze Menge Ansätze, die dann versuchen, auf mathematische Weise die Komplexität von Sprache zu erfassen, um die automatisiert wieder verstehen zu können.
Aber jetzt musst du mir mal eins erklären, also das finde ich total krass, einer Maschine zu erklären, was ein Baum ist, also das geschriebene Wort und letztendlich auch dann der Gegenstand oder das Lebewesen dahinter, das kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen. Da kann man sich ja an gewissen Attributen oder an gewissen Spezifitäten daherhangeln. Aber was macht ihr denn so bei Worten, die Emotionen ausdrücken, also Liebe beispielsweise?
Ja, das ist eine wunderschöne Frage. Also es gibt natürlich, es gibt einfach Worte und Term und ganze Sprachbereiche, die einfach nicht eindeutig sind. Also Sarkasmus und Ironie sind zum Beispiel typische Beispiele, die sehr, sehr schwer zu lösen sind. Die sind für Menschen schwer zu lösen. Also wenn ich euch jetzt einen Satz vorlegen würde, und euch den ohne Kontext zeigen würde, dann könntet ihr wahrscheinlich nicht entscheiden, ob das ironisch gemeint ist oder nicht. Wenn ich jetzt sage, das ist das beste Auto, was ich jemals besessen habe, das könnte genauso gut ironisch gemeint sein. Das kann man sehr, sehr schwer nur auseinanderziehen. Und da gibt es, das sind auch einfach präsente Probleme, die einfach noch nicht gelöst sind.
Das hört sich schon ganz schön nach Zukunft an, oder Doc?
Also. Ich finde das ja immer, also da muss ich sagen, da bin ich ein viel zu schlichter Arzt, um da überhaupt ein Gefühl für zu kriegen, wie man das einer Maschine beibringt. Das schaffe ich ja noch nicht mal bei dem Großteil meiner Patienten.
Ja, also auch was wir gelesen haben, euer Tool Pharos basiert ja auf dieser Kombination von Machine Reading und Data Storytelling. Das mit dem Baum und diesen Dingen, das klingt plausibel. Vielleicht kannst du noch ein paar Beispiele bringen, um das so ein bisschen von der Theorie ins praktische Leben zu bringen.
Klar. Vielleicht auch wirklich dann mal auf die Medizin angewandt oder auf Patienten angewandt.
Ja, super, genau.
Wenn ich als Patient niederschreibe, wie geht es mir mit einem bestimmten Symptom, dann werde ich in Arztpraxen werde ich zum Beispiel gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist das heute? So, das ist halt hinreichend aussagekräftig, aber die Erfassung von solchen Daten, die ist halt nicht einfach. Und wir haben gemerkt, dass über diese Brücke von dass wir neue Technologien eben aus dem maschinellen Lesen verwenden, um Erfahrungsberichte von Patienten anzuschauen, dass man da noch ein ganz anderes Level von Detailgrad erreichen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe milde Kopfschmerzen, dann ist das nicht so schlimm. Also die Severity, die Schwere des Symptoms Kopfschmerzen, die ist dann nicht so schlimm, wie wenn ich sage, Ich habe einfach massive Kopfschmerzen. Ich kann meinen Tag nicht angehen. Ich liege eigentlich nur im Bett und die Migräne regiert mein Leben. Das ist auf linguistischer, also auf sprachlicher Ebene, können wir das als viel, viel schlimmer als die erste Aussage erfassen. Und solche, ich sag mal, Erfassungen von Lebensqualität in Korrelation, in Verbindung mit Medikamenten oder halt mit Krankheiten, wurden noch nie in wirklich, ich sag mal, ja, auf Ebene einer ganzen Gesellschaft versucht zu erfassen, aus einer ganzen Menge Hürden und Gründen, warum das einfach nicht so leicht möglich ist. Und in die Richtung wollen wir mit unserem Tool vorstoßen.
Unfassbar. Also ich finde das super spannend und lese hier, ich kriege ja als schlichter Arzt auch gerne schon mal ein paar Daten über unsere Gäste. Du hast ja mit 15 schon angefangen zu programmieren. Ab wann hast du denn so gemerkt, okay, ich würde gerne in Richtung Gesundheit gehen? Und wie war der Weg dann bis dato?
Mit 15, da habe ich 15, 16, da habe ich tatsächlich in Nebraska ein Auslandsjahr verbracht. Und da hatte ich einen ganz tollen Lehrer, der Unterricht für 2 Personen gemacht hat. Das hieß damals Computer Literacy. Und da haben wir Basic noch programmieren gelernt, obwohl das schon eine alte Sprache war. Und das hat mich extrem fasziniert. Und von da an war eigentlich klar, dass ich erstmal was mit Informatik studieren wollte. Aber mir war nicht genau bewusst, was. Dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe noch die 11., 12., 13. Klasse hier gemacht und habe dann mich umgeschaut, was es für Studiengänge gibt. Und in der Zwischenzeit ist etwas nicht so Schönes passiert. Ich bin vor so ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie meinem Abi, habe ich Tinnitus gekriegt wegen einem Lärmtrauma und habe da schon gemerkt, das hatte jetzt nicht so direkt was mit der Gründung von Civilytics zu tun, aber da war schon klar, also ich bin da zwischen 4, 5 Ärzten innerhalb von kurzer Zeit hin und her gewandert, weil die alle nicht genau wussten, wie sie mir helfen sollten, weil es für mich eben eigentlich egal war, ob meine Hörkurve okay ist. Hauptsache, ich konnte nachts schlafen und das für mich irgendwie beantwortet war, ja, kann ich studieren gehen oder nicht? Kann ich mich überhaupt konzentrieren? Und das war alles extrem unbefriedigend. Ich habe auch sehr viele verschiedene Sachen da ausprobiert. Und habe dann kognitive Informatik in Bielefeld gefunden, wo erstmal mit ganz naiv ich gelesen habe, hier geht's um Neuroinformatik und auch Neurobiologie. Und dann dachte ich mir, das ist doch eine tolle Kombination, weil damals schon, als ich das bekommen habe, Musiktherapie, das war, was mir meistens immer geholfen hat. Und da habe ich dann drüber gelesen, gesehen, es wurde halt oft computergeneriert. Und dann dachte ich mir, wenn ich da reingehe, kann ich mir vielleicht irgendwann selbst helfen. Das ist alles nicht so gekommen, aber das war so der initiale Trigger, weshalb ich dann in Bielefeld gelandet bin, weil kognitive Informatik für mich damals einfach so eins der größten Probleme, das ich gerade auf dem Tisch hatte und auch eine meiner größten Leidenschaften kombiniert hat.
Es ist ja, das finde ich total spannend, weil es ist ja oft so, dass wenn man das Stichwort KI hört und die Menschen hören das und dann denkt man, alles klar, da geht es jetzt darum, wirtschaftlich möglichst weit zu kommen. Aber wir haben bei dir schon verstanden, dass es eben auch ein bisschen darum geht, die Welt ein Stückchen besser zu machen und einfach auch den Menschen damit zu helfen. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Und was wir immer wieder diskutieren, ist, auch wenn du gleich noch mal ein bisschen erzählst, wie das genau funktioniert bei euch, so dieses Datenschutz versus Nutzen. Mhm.
Datenschutz versus Nutzen kann ich gerne zuerst reingehen. Erstmal alle Daten, die wir analysieren, die sind typischerweise öffentlich. Das heißt, wir reden konstant mit zwei verschiedenen Anwaltskanzleien, nur um immer in wirklich up-to-date zu sein. Wie sieht die Rechtslage aus? Was dürfen wir überhaupt analysieren? Wovon müssen wir die Finger weglassen? Das löst für uns erstmal GDPR-Compliance. Aber gerade wenn man anfängt, medizinische Forschung zu machen, dann gibt es auch noch etwas, das nenne ich einfach gerne ethische Compliance. Und das geht meistens viel, viel weiter. Mhm. Und darum haben wir Schritte entwickelt, wo wir zum Beispiel unsere eigene Technologie benutzen, um auch völlig unstrukturierte Daten, also Text ist typischerweise als unstrukturierte Datenart beschrieben, wo wir die noch weiter zum Beispiel anonymisieren. Also wenn ich jetzt schreiben würde, hi, ich heiße Yannick, ich bin 34, ich habe Tinnitus, dann wird Yannick in dem Text, bevor wir das in irgendeiner Weise wirklich verwerten, zum Beispiel ersetzt mit Unterstrich First Name, also Vorname. Und das machen wir mit allen möglichen Informationen und wir lassen auch weitere Mechanismen über diese Dokumente laufen, die dafür sorgen, dass das Individuum immer beschützt ist. Denn wir versuchen ja gar nicht, also es gibt auch Startups, die zum Beispiel versuchen, mehr Patienten schneller in klinische Studien reinzubekommen. Und da ist es dann auf einmal primär wichtig, das Individuum zu identifizieren. Darum geht's bei uns gar nicht. Wir versuchen, also in den letztlichen Analysen, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so doof, aber das Individuum spielt da tatsächlich gar keine Rolle mehr drin, weil wir einfach versuchen zu verstehen, wie sieht denn zum Beispiel die Lebensqualität mit einer Krankheit in der gesamten Population aus.
Aber wie soll denn dann dieses neue Wissen, wenn ihr das denn tatsächlich rausbekommen habt durch eure Programmierung oder durch eben die Übersetzung, wie nutzt das denn dann wiederum den Einzelnen? Beziehungsweise kann denn diese Analyse auch mir als Arzt helfen?
Also mir ist zum Beispiel ein Beispiel immer wieder präsent geblieben von jemandem, der hat Morbus Crohn. Und da ist der Partner der Person hat eine Narrative darüber geschrieben, dass bei einem schweren Krankheitsverlauf bekommt man eben öfter Teil vom Darm, vom Magen entnommen. Und dann ist man halt auch auf Apparatur angewiesen, die am Körper befestigt wird. Das ist an sich schon keine einfache Krankheit und kein einfaches Schicksal. So, das war aber gar nicht der primäre Leidensdruck. Der primäre Leidensdruck, der kam aus einer ganz anderen Richtung, nämlich daher, dass einfach das Intimleben, das Sexleben sehr stark beeinträchtigt war. Nicht primär durch die Krankheit, einfach wegen psychologischen Einschränkungen. Und dafür haben wir mal schon mal ein paar Lösungen entwickelt. Allerdings war das jetzt damit kombiniert, dass der Ehemann der tatsächlich diese OP durchgemacht hat, es einfach nicht übers Herz gebracht hat, einen Arzt nach einer Lösung dazu fragen. Und was, wenn wir in der Lage sein könnten, durch die Analysen, die wir betreiben, transparent zu machen, woran leiden Menschen, aber worüber reden sie nicht so gerne? Und was, wenn wir Ärzten diese Informationen zugänglich machen könnten? Und wie wäre das Schicksal von diesem Ehepaar verbessert gewesen, wenn nicht 2 Jahre lang dieses Problem geherrscht hätte, wenn der Arzt in der ersten Interaktion gewusst hätte, das könnte ein Problem sein, hier ist eine Prescription, eine Verschreibung. Und falls das nochmal nötig ist, kommen sie einfach wieder. Das hätte einfach die komplette Dynamik komplett auf den Kopf gestellt. Und solche, ich sag mal vorsichtig, solche low-hanging fruits, solche Probleme, die existieren, obwohl es Lösungen gibt. Die gibt es Anzahl Krankheiten mal Anzahl der Menschen, die an diesen Krankheiten leiden, viele auf der Welt. Wenn wir alleine schon diese Dinge präsenter machen könnten und besser erklären könnten, dass Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben, oft auch an diesen, ich sag mal, Soft-Kriterien leiden und diese Soft-Kriterien zugänglich und transparent machen, dann könnten wir tatsächlich die Lebensqualität von sehr vielen Menschen auf der Welt direkt verbessern.
Letztendlich ist es dann aber doch, dass ihr eben aufgrund eurer Analyse mir als Arzt gegebenenfalls wichtige Miterkrankungen liefern könntet oder eben Miterkrankungen kann man nicht sagen, du nennst es Soft Skills, ne? Weiche Komplikationen, die eine Erkrankung mit sich bringt, über die der Patient aber nicht so gerne redet. Habe ich das so richtig verstanden?
Richtig, ja, genau.
Okay. Wie hat sich Semalytics denn jetzt entwickelt? Und was denkst du, wie geht es weiter für euch? Wo siehst du das Unternehmen zukünftig?
Ja, ich würde gerne sagen, wir haben von Anfang an genau dieses Problem fokussiert. Wir haben uns tatsächlich ausgegründet in 2015 auf dem Rücken von einer Forschungskooperation und weil wir eine Möglichkeit gesehen haben, als begeisterte Wissenschaftler damals einfach ein paar von diesen Erfindungen, die wir entwickelt haben, tatsächlich mal in der Welt anzuwenden. Und wir haben dann eine ganze Zeit lang, sind wir auch ohne ohne Venture Capital, also ohne Finanzierung, gewachsen, jetzt auf 30 Mitarbeiter, einfach dadurch, dass wir viele Innovationsprojekte eben mit Healthcare-Stakeholdern gemacht haben. Und daraus hat sich so Schritt für Schritt das Verständnis entwickelt. Und es ging auch zeitlich einher damit, dass sich gerade die Pharmaindustrie immer mehr darauf fokussiert hat, patientenfokussierter oder patientenzentrierter Medikamente und Therapien entwickeln zu wollen. Und daraus hat sich einfach durch extrem viel Trial and Error unsere letztliche Produktvision entwickelt, wo wir eben versuchen wollen, diese patientenfokussierte Medikamentenentwicklung und das andere wichtige Schlagwort ist eigentlich Echtweltevidenz zu produzieren. Denn wenn sich auf der einen Seite Regulatoren, Versicherer und auch Medikamentenentwickler hinstellen und sagen, wir wollen und müssen alle mehr an den Patienten denken, mehr an Lebensqualität denken, mehr daran denken, wie verbessern wir tatsächlich das Leben und lösen eben nicht nur das klinische Problem. Dann muss man auch daran gehen, dass die Erfassung von solchen Informationen dramatisch einfacher, schneller und kostengünstiger wird. Und alle Mechanismen, die wir bislang gesehen haben, um sowas zu generieren, die sind eigentlich, die passen einfach gar nicht. Also wenn ich mit einzelnen Patienten immer reden muss, dann ist das, also physisch reden muss oder Fragebögen ausfüllen muss, dann explodiert das den Aufwand und die Kosten, um solche Informationen überhaupt erst zu erfassen. Und das wird einfach nicht so sein, dass wir diese Wandlungen im Gesundheitswesen vollziehen können, ohne dass wir da einen Motor drunter setzen, der tatsächlich datengetrieben diese Prozesse unterstützen kann.
Vor allem sehen wir dann auch mal, was alles so preisgegeben wird im Internet. Das ist ja auch immer wieder ganz erstaunlich. Und jetzt habt ihr ja viele Kunden auch im Bereich der Pharmaindustrie. Und aber gibt es denn auch im Moment ganz konkrete Projekte oder Beispiele, wie Semalytics im Bereich der Corona-Pandemie im Moment Hilfe leistet?
Wir sind sehr vorsichtig, weil was auch immer man publiziert, das sollte, es werden schon genug halbgare Informationen immer publiziert und wir versuchen uns da sehr verantwortungsvoll zu verhalten. Wir haben zum Beispiel punktuelle Analysen gemacht, wie ändert sich der Leidensdruck, auch der emotionale und psychologische Leidensdruck, für Krebspatienten. Und da haben wir ein Datenset aus verschiedenen Populationen mit verschiedenen Tumortypen gesammelt, das quasi prä-Corona erfasst wurde und dann eben mit Corona die ersten paar Monate. Und da sind dann solche Sachen rausgekommen, wie dass plötzlich zu den Primär, also Krebs ist sowieso schon eine extreme Diagnose, aber dass da dann noch zukam, dass es ein extremes Maß an Unsicherheit gab, ob ein Patient überhaupt in die Klinik kommt für eine lebensrettende OP, ob die Lieferkette für die komplexen Medikamente, die sie bekommen, überhaupt gesichert ist. Und das zu einem Zeitpunkt, wenn man gerade eine Diagnose bekommen hat oder einfach gerade in Behandlung ist, das war da konnten wir absehen, dass solche Einflüsse um 200-300% auf einmal hochgeschossen sind.
Wobei, jetzt muss mir mal helfen, Yannick. Wo kann denn da jetzt eure Analyse das Ganze verbessern oder den Ablauf verbessern? So ganz konkret.
Ganz konkret auf Corona bezogen oder allgemein, was wir...
Wenn der allgemeine Weg der einfache ist, dann gerne auch allgemein. Ich hoffe ja auch, dass wir uns jetzt nicht ständig nur über Corona unterhalten müssen im nächsten halben Jahr. ich freue mich natürlich. Also meine Frage stellt sich natürlich, inwiefern ich jetzt, wenn ich Patient XY habe, ob durch die Analyse sich zum Beispiel auch mein Verhalten als Arzt gegenüber dem Patienten verändern würde, dass er vielleicht andere Medikamente bekäme, dass ich vielleicht Nebenwirkungen reduzieren könnte. Also, dass ich mal sowas für die Hörer und auch für mich mal so ein richtig ganz konkretes Beispiel hätte.
Also, ein paar Beispiele vielleicht.
Super.
Wir erfassen zum Beispiel auch in seltenen Krankheiten, wie sieht überhaupt die phänotypische Expression einer Krankheit in einer Population aus? Also wie leiden Menschen überhaupt an einer Krankheit X? Und auf Basis von solchen Erkenntnissen informieren wir zum Beispiel sehr, sehr früh in der Entwicklungsgeschichte, was überhaupt therapiert werden soll. Denn wir können zum Beispiel gegeben einer Krankheit und gegeben auch existierender Medikamente ausrechnen, wie gut sind denn verschiedene Symptome durch existierende Medikamente abgedeckt. Und wie groß ist der, sind da drin Symptome oder Einflüsse, die noch gar nicht adressiert werden, sind da vielleicht Symptome bei, die nur sehr unzureichend adressiert werden. Und wir können im Grunde dann den überbleibenden, sagen wir auch gerne den unmet need, tatsächlich quantitativ ausrechnen und das an den Anfang von so einer Entwicklungskette für neue Medikamente stellen. Und was das für einen Wert generiert für Patienten, aber auch für Medikamentenentwickler ist, dass alle Seiten von Anfang an sagen können, wir entwickeln hier gegen Echtweltprobleme. Wir entwickeln hier nicht gegen einen Publikationsstandard, der halt natürlich auch der unglaublich wichtig ist, der aber auch eine ganze Menge Biases hat. Eben weil meistens nur kleine Subgruppen aus der Population in solche Analysen einfließen. Und das können wir einfach durch diese Mechanismen, die wir gebaut haben, in einer ganz anderen Dimension.
Aber jetzt, da muss ich direkt mal einhaken. Man geht ja dann aber davon aus, dass das Gesagte von dem Patienten zum einen richtig übersetzt wird von der Maschine, also von eurer Analyse. Zum anderen aber auch, dass der Patient, ich sag mal so, Herr seiner Sinne ist, dass das, was er gerade postuliert, auch wirklich sein aktuelles Krankheitsbild oder seinen Gesundheitszustand darstellt. Ist das richtig?
Das ist richtig. Wir versuchen nichts zu ersetzen. Also das ist wirklich eine ganz spannende Frage.
Genau, und jetzt
Ärzte
darf ich da ganz kurz nämlich weitermachen. Ich rede ja auch so gerne, ich weiß. Und jetzt, es stellt sich natürlich hier, für mich hört sich das extrem statisch an. Wenn ich mit einem Patienten in Kontakt bin, wenn ich die Anamnese mache, wenn ich die Behandlung einleite, dann würde ich mal sagen, verändern sich die meisten Patienten um 180 Grad. Das heißt, vieles, was gestern gesagt wurde, wird am nächsten Tag gar nicht mehr so gemeint oder auch nicht mehr so empfunden. Und ihr greift ja im Prinzip dann Aussagen ab, die dann analysiert werden auf ihre Inhalte und leitet da wiederum Erkrankungen ab, die es aber vielleicht gar nicht mehr gibt oder vertue ich mich. Beziehungsweise worauf ich raus will, ist, wo liegen denn die Gefahren bei so einer Analyse? Ist das nicht zu statisch?
Also statisch würde ich, es ist ein vielsagender Begriff. Da, ich versuche das mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Also wir erfassen halt wirklich Patiententrajektorien. Also wir gucken nicht auf einzelne Statements und sagen dann, so, das ist jetzt der Zustand des Patienten für alle Ewigkeiten, sondern wir analysieren schon temporal, auch in den Erfahrungsberichten, was sagt ein Patient über die Phase, wo er zum Beispiel noch nicht diagnostiziert wurde. Was ist mit Diagnose passiert? Was war bei der ersten Behandlung? Teilweise, wie waren die Interaktionen mit Ärzten? Waren die gut? Waren die schlecht? In manchen, wir haben zum Beispiel in US-Populationen auch viel mit Übergewicht, viel im Bereich von Übergewicht geforscht. Und da sind Ärzte einfach fundamental wichtig und auch die Interaktionen, dass die auch als Partner auftreten und als Motivatoren und als Leute, die als Menschen, die auch zuhören können, vielleicht mehr noch als in anderen Krankheiten. Und solche temporalen Unterschiede, die bekommen wir durchaus mit und die versuchen wir auch zu plotten und eben an bestimmte Ereignisse zu hängen. Also wenn jetzt ein Patient ein Medikament bekommt, dann ist natürlich der Leidensdruck, der vorher existiert hat, wahrscheinlich mittlerweile etwas anderes. Dann werden plötzlich Themen interessant, wie sieht es für den Patienten aus? Also wie viel Mehrwert liefert das Medikament gegenüber den Nebeneffekten? Und oft ist es auch so, dass wenn Menschen chronisch krank sind, ist irgendwann der größte Leidensdruck, das Medikament zu nehmen, weil ich jeden Tag dann vielleicht daran erinnert werde, dass ich krank bin. Und dass der emotionale Druck davon vielleicht sogar größer wird als die Erinnerung daran, wie ein ich sag mal, versuch, ohne jetzt eine Krankheit dazu nennen, wie ein aktiver Ausbruch der Krankheit verläuft. Und sowas ist extrem dynamisch. Und da auf eine statische Weise dran zu gehen, das bin ich sofort bei dir, das ist ein ganz falscher Ansatz. Also wir versuchen einfach wirklich diesen ganzen Patient Journey abzudecken und zu erfassen. Und am Ende ist das eben das Spiel mit großen Zahlen. Dadurch, dass wir eben sehr, sehr viele solcher Datenpunkte analysieren können, bekommen wir auch für verschiedene Phasen in dem Leidensweg immer wieder neue Erkenntnisse und können da drin eben dynamisch Insights ableiten.
Das ist schon ganz schön spannend, euch zuzuhören, wie so eine neue Welt KI eben auch dann ihren Weg findet in die Behandlung. Und ich glaube, das ist bestimmt noch ein spannender Weg, den wir da verfolgen dürfen. Insgesamt ist KI ja im Moment sehr viel in aller Munde. Und vielleicht kannst du uns noch sagen, gerade im medizinischen Bereich, welche Entwicklungschancen siehst du denn da noch, wenn du noch mal so ein paar Jahre vorausguckst, jetzt ganz grundsätzlich für KI und Gesundheit?
Ja. Ich denke, und ich meine, wir gehen da halt von einer ganz anderen Seite dran. Wir versuchen erstmal zu verstehen, wie leidet der Patient, wie leiden Menschen und gegeben des besseren Verständnisses, wie kann man Menschen besser helfen. Es gibt aber auch mindestens genauso viele Ansätze, wenn nicht mehr, die bottom-up funktionieren, wo man sich zum Beispiel Genomdaten anschaut, um Präzisionstherapien zu entwickeln, sodass gegeben von wenigen Tests in der Zukunft vielleicht sogar mal möglich sein wird, eine fast schon auf die DNA geschneiderte Therapieansatz pro Patient auszuwählen. Das ist mit vielen Einschränkungen jetzt schon möglich und das ist bei weitem nicht für jeden verfügbar. Aber ich denke, in diese Richtung wird es sich entwickeln. Und gerade da geht es natürlich um extrem komplexe, extrem große Daten, die überhaupt erstmal verstanden werden müssen. Und das ist etwas, wo künstliche Intelligenz einfach genau die Lösung für ist. Und ich glaube, dass da eine ganze Menge Potenzial, also es ist noch ein unglaublicher Aufwand ist noch nötig, bis das wirklich für jeden real werden kann. Aber da ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz großes Potenzial drin.
Also ich muss sagen, ich finde das extrem krass, weil ich den Ansatz, das Gesundheitswesen zu verbessern, beziehungsweise letztendlich das gesunde Leben von Menschen zu erhalten, aufgrund der Erfassung ihrer Leidensfähigkeit oder ihrer Art des Leidens beziehungsweise ihrer Art der Genesung über eine KI dann zu analysieren und daraus wieder Informationen zu gewinnen, wie man es für den Einzelnen runterbrechen kann, sensationell. Ich muss nicht zugeben, Tobi, ich weiß nicht, wie es dir geht, überfordert das schon nahezu. Aber ich finde das natürlich eine ganz, ganz geile Idee. Also jetzt mal ganz im Ernst, wie lange hat das gedauert, bis dieser Gedanke so rund war, dass du dahin arbeitest?
Also auf einer ganz hohen Ebene haben wir im Grunde von Tag 1 an versucht, Patienten besser zu verstehen, aus verschiedenen Richtungen. Also ist der Grundgedanke, der war irgendwie immer bei uns. Aber so richtig konkret ist das erst so Mitte 2018 geworden, als wir auch zum ersten Mal dann Finanzierung aufgenommen haben. Weil das für uns so, und das war im Vergleich zu, wo wir da standen und wo wir heute stehen, war das wirklich noch so aus heutiger Perspektive einfach eine sehr naive Idee, wie wir das da lösen würden. Und wir sind jetzt alle, also wir sind natürlich eine sehr technische Firma. Wir brauchen oder wir haben Experten aus maschinellem Lernen im Team, aus Computerlinguistik und Sprachverarbeitung, aber eben auch medizinische Experten. Und nur durch so ein interdisziplinäres Team, wo im Grunde wir schon damals im SciTech vorgelebt bekommen haben, wie sowas funktionieren kann und wie viel Spaß das auch machen kann, sich wirklich schwerer Probleme zu stellen und aus ganz vielen verschiedenen, mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen dran zu gehen, das hat alles so Step für Step dazu geführt, dass wir eben jetzt diese Vision haben. Das ist tatsächlich auch erst richtig konkret geworden, als in den letzten 2-3 Jahren, als wir angefangen haben, uns wirklich auch extrem tief zum Beispiel in FDA-Regulationen und Guidelines einzugraben, zu verstehen, was sind bestehende Standards, wie können wir die auf Software-Ebene erfüllen. Also was sind da dran schwere Dinge, die wahrscheinlich manuell Kosten hochtreiben und Zeit hochtreiben, und können wir da innovative Möglichkeiten finden, das anders zu machen. KI bringt ein paar Skalierungsmöglichkeiten mit, wie es nicht mal reine Softwarelösungen tun. Eben, dass man von speziellem Gelernten generalisieren kann. Und da besteht, glaube ich, für uns das größte Potenzial drin, weil wir nicht jetzt eine Lösung für Herzleiden oder Asthma oder Diabetes bauen, sondern unser Ziel ist, dass diese Analysefähigkeit auch wirklich auf Tausenden von Krankheiten und auch wirklich auf Tausenden von seltenen Krankheiten funktioniert. Und da wirklich einmal dran zu gehen und über Krankheiten hinweg, über Geografien hinweg zu verstehen, wie leidet die Menschheit an Krankheiten? Und was bedeutet es, krank zu sein? Und was müssen wir tun? Was sind die nächsten schwierigsten Probleme, die wir pro Krankheit lösen müssen? Das ist so das Ziel, wo wir heute angekommen sind mit Simalytics.
Also ich freue mich super, dass wir mit Diagnose Zukunft so am Puls der Zukunft sind, oder Heiwi?
Absolut.
Und würde dich bitten, zum Abschluss dieses spannenden Podcasts unsere beiden analogen Fragen noch zu stellen.
Genau, ich fange mal mit meiner an. Einverstanden, Tobi?
Sehr gerne.
Also, Yannick, wir haben jetzt viel über KI gesprochen, wir haben viel über dich als wirklicher Fan der Digitalisierung gesprochen, aber jetzt erzähl uns mal, ob du noch eine analoge Gewohnheit hast, die sich definitiv auch in Zukunft nicht digitalisieren lässt.
Ja, sehr gern. Ich denke, also mir hilft es, wenn man sich den ganzen Tag mit Problemen auseinandersetzt, da hilft es immer mal, sich den Kopf frei zu machen. Das versuche ich über Sport oder zumindest über Spazierengehen. Das ist jetzt natürlich unter Corona alles gar nicht mehr so einfach. Und da habe ich auch ausprobiert, ob man das irgendwie diesen erfrischenden Faktor irgendwie digitalisieren kann. Aber das bleibt wohl erstmal analog, und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Ich wollte gerade sagen, oder schaust du dir jetzt auf dem Computer Sportprogramme an?
Lieber Doc, wir versprechen auch, dass wir das nicht auswerten, was über alle Gäste hinweg die Auswertungen sind. Aber so viel sei gesagt, Spazierengehen ist schon das zweite Mal aufgetaucht.
Definitiv.
Wir haben eine Frage, weil du auch jemand bist, der so in die sich mit diesen Zukunftsthemen beschäftigt, wie denn deine persönliche Diagnose Zukunft lautet?
Ja, habe ich drüber nachgedacht über die Frage. Ich finde es unglaublich schwer, irgendwas vorherzusagen. Also wenn wir mal 10, 15 Jahre in die Vergangenheit denken, da hat niemand mehr auch nur darüber geredet, nochmal zum Mond zu fliegen. Dann kam SpaceX und jetzt schaut die ganze Menschheit irgendwie alle zwei bis vier Wochen zu, wie ein Raumschiff abhebt und versucht zu fliegen zu lernen. Ich glaube, es macht für mich immer viel mehr Sinn, darüber nachzudenken, was für Probleme müssen wir lösen. Und da bleibe ich dann auch natürlich gerne bei Healthcare, weil uns das jetzt einfach alles bei uns einnimmt. Ich denke, es gibt einfach noch Unmengen an unadressierter Probleme. Das Gesundheitswesen, so wie es jetzt weltweit funktioniert, das wird nicht für alle Zeiten so funktionieren. Und ich glaube, es macht viel mehr Sinn, auf langer Ebene daran zu arbeiten, uns sich als Ziel zu setzen, dass gesunde Menschen gesund bleiben und nicht darauf warten, dass jemand krank wird, bevor man mit der Therapie beginnt. Und da gibt es ein paar extrem spannende Ansätze, ein paar extrem spannende Vorstöße. Aber ich glaube, das wäre wirklich eine erstrebenswerte Zukunft. Dass wir daran versuchen festzuhalten, gesund zu bleiben, anstatt dann aktiv zu werden, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Ich finde, schöner kann man eine Sendung nicht beenden. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Diagnose Zukunft heute mit Yannick Jaskolski, seines Zeichens Co-Founder und CEO von Semalytics und natürlich dem Tobi und
dem Doc Esser.
Bleibt gesund, Dank. Bleibt uns gewogen, genießt die Sendung, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Vielen Dank, Yannick.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.